wollen heute zusammen ein Wort Gottes betrachten und schlagen dazu den 1. Könige auf. 1. Könige, Kapitel 17. Wir hatten in einer der vergangenen Stunden der Verkündigung bereits über den Elia durch die Ernährung mittels der Raben gesprochen und wollen heute Fortsetzung halten. Kapitel 17, Abvers 7 bis 11. Da sagt Gottes Wort. 1. Könige 17, Vers 7. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Lande. Da geschah das Wort Jehovas zu ihm also, mache dich auf, gehe nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe daselbst. Siehe, ich habe daselbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe daselbst, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch einen Bissen Brot in deiner Hand. Soweit das Wort Gottes. Der Prophet Elia hatte dort am Bache Grit die besondere erhaltende Gnade Gottes und die Treue des Herrn in wunderbarer Weise erfahren. So erfahren, wie die Bibel Gottes Wort uns solches nie zuvor schildern konnte, dass Gott eigens dafür eine Schar von Raben gemustert hat, die Befehl erhielten, die Weisung Gottes auszuführen. Und gehorsam war der Prophet Elia dieser Weisung, die da lautete, aus dem Bache wirst du trinken, also hatte er aus dem Bache getrunken. Und dort gab ihm der Herr die Lebenserhaltung, das notwendige Wasser aus dem Bache. Und dann lesen wir, etwas, was uns bald unmöglich erscheint, da vertrocknete der Bach. Kann dieser Bach überhaupt vertrocknen, wenn Gott bestimmt hatte, dass der Prophet daraus trinken sollte? Das wirft eine ungeheure Sache auf, mit der wir uns beschäftigen müssen, um Gottes Wort zu verstehen. Sobald es an unser irdisches Leben geht, erweist sich, und niemals zuvor, erweist sich, was echter Glaube in uns ist. Dieser Prophet konnte also erleben, wenn der Bach und die Raben für ihn da waren. Und jetzt wird dem Elia die Lebenshoffnung durch diese Austrocknung praktisch genommen. Warum nur lässt Gott das zu, der da zu ihm gesagt hat, du sollst aus dem Bache trinken, nimmt er ihm, dem Propheten, kurzum das Wasser weg. Er dreht ihm den Wasserhahn zu und wird Befehl erhalten, er soll aber trinken. Wir müssen hier die Frage stellen, hast du auch schon solche Gedanken gehabt? dass der Herr dir Dinge wegnahm, die du für lebensnotwendig hieltst? Warum sieht Gott dies nicht? Wo doch der Prophet so sehr, sehr auf dieses Wasser angewiesen war. Sein ganzes irdisches Leben war praktisch damit verbunden, das Wasser zu trinken am Bache Krit. Das nächste ist, man überlegt, ob man in solcher Situation überhaupt noch am rechten Platze ist. Ist der Prophet Elia überhaupt im Willen Gottes dort am Bache Krit? Warum? Weil das Wasser des Lebens ihm genommen wird. Die Zweifel in unseren Herzen sind uns meist näher als das Hemd. War sein Bleiben am Bache Krit falsch? Gott hatte es doch gesagt. Bin ich etwa nicht mehr recht? Wird der Prophet gedacht haben. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt und dann entzieht er mir das Wasser, muss ich also nicht mehr am rechten Platze sein. Bin ich etwa nicht mehr recht in den Augen des Herrn? Was soll ich denn getan haben, dass Gott so reagiert? Unmöglich. Der ganze Kleinglaube in uns resultiert letztlich daher, dass wir die Zukunft oder die zukünftigen Dinge nicht erkennen. Das ist die Problematik, das Problem unseres Lebens. Gott hatte doch den Raben am Bache geboten, ihn daselbst zu ernähren. Und das war doch durch die ganze Zeit hindurch geschehen. Wie auch Gott uns hindurchgebracht hat durch die Zeit, in der wir Lebenserhaltung durch die Gnade Gottes empfingen. Und dennoch vertrocknete der Bach. Wie wertvoll sind solche Glaubenserfahrungen und wie unergründlich sind Gottes Wege mit uns. Da verzichten wir, nicht wahr, auf die Freuden dieser Welt in der Auslieferung an Christus. Wir beten täglich, wir lesen täglich Gottes Wort und versäumen keine Stunde in der Gemeinde. Und dann tut Gott so, als ob ihm an uns, an mir nichts liege. Hast du schon solche Gedanken gehabt? Dann waren sie grundverkehrt. Vielleicht hast du noch nicht solche Gedanken gehabt, aber ähnliche Gedanken. Da waren sie grundverkehrt. Nur in diesen oder in ähnlichen Situationen kann unser Glaube überhaupt nur geprüft werden, ob er echt ist. Und wie mutig hatte dieser Prophet Elia noch vor dem untreuen König Ahab gestanden und bezeugt, dass er, der Prophet, vor dem lebendigen Gott stehe, hat er gesagt, und da vertrocknet ihm der Bach. Wo war sein Glaube? Was ist los mit deinem Glauben? Hast du noch nie solche Gedanken gehabt? Aber für diesen Propheten kommt auf uns eine Frage zu. Wird dieser Prophet oder der Glaube des Propheten ausreichen, der in solch eine Prüfung gelangt? Wird er ausharren dort am vertrockneten Bach? Wird er einen Glauben haben, der ihn erhält, auch wenn im Bache nur noch Staub zu finden ist? Das war für ihn die Frage. Wird er vom Staube seinen Durst löschen können? Und eines wollen wir uns merken, und zwar am heutigen Tag. Gott ist weit, weit größer als alle erschaffenen Wasserquellen. Sie mögen vertrocknen, Gott aber nicht. Er bleibt derselbe, der Wasserspendende, die Bibel sagt, gestern und heute. Hier an dieser Station, an dem vertrockneten Bach, musste der Prophet Elia ganz, ganz neu lernen. Was denn? Gott weit, weit mehr zu vertrauen als den bislang dargebotenen Gaben von Wasser, Brot und Fleisch durch die Raben. Unsere tägliche Gewohnheit an den Lebensstil lässt den Glauben zum Herrn geringer werden, weil wir die Dinge, die wir täglich nehmen und ausführen, als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Und das menschliche Herz ist geradezu geneigt, ein Recht von der gottgegebenen Gewohnheit abzuleiten. Ähnliche Erfahrungen machten einstmals die beiden Schwestern in Bethanien. Nach Johannes 11. In dem kleinen Hause in Bethanien hatten Krankheit und Tod Einkehr gehalten. Ihres Bruders beraubt, befanden sie sich vergleichsweise am vertrockneten Bache Krit. Dieser Leidensweg der beiden Schwestern in Bethanien diente aber, wie die Bibel sagt, zur Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, wir sind herrlichkeitsfeindlich, weil wir die Wege der Herrlichkeit Gottes und seiner Offenbarungen nicht in genügender Weise erbeten und suchen. Damit der Sohn der Liebe verherrlicht werde. Das war der Grund, weshalb im Hause der beiden Schwestern der Lebensbach vertrocknet war. Und nur das, was den Sohn Gottes letztlich verherrlichen ließ, brachte ihnen den großen Segen. Genau das ist auch in unserem Leben der Fall. Nur das, was in deinem und meinem Leben Gott zur Verherrlichung führt, ist verbunden mit Gottes Segen. Der Tod mochte Lazarus hinwegnehmen. Jesus aber, der Sohn Gottes, blieb. Das ist das unterscheidende Merkmal in der Sache. Das Ende der Lebensquelle des Lazarus, des irdischen Lebens, diente zur Offenbarung der Quelle der Liebe, die nie versiegt. Eine Quelle der Kraft ohne Grenzen. Und genauso war es auch in den Tagen des Propheten Elia. Der vertrocknete Bach diente zur Entfaltung weit größerer Herrlichkeiten Gottes und vermehrter Segnungen in der Beziehung zum Propheten. Gott ließ es geschehen, was dort am Bache sich ereignete, um den Propheten vom vertrockneten Bache hinweg zu dem Mehl, welches bildhaft die Substanz des Lebensbrotes nie versagt, und dem Öl als Bild des Geistes, welches niemals mangelt, zu führen, um sich ihm dort als den Gott, der Tote auferweckt, zu offenbaren. Das war das Ziel und die Absicht Gottes mit dem Elia. Gott ließ nicht allein den Bach vertrocknen, um dann dem Propheten den Rücken zu kehren. Das hat er eben nicht getan. Er ließ den Bach vertrocknen, um Elia in neue Herrlichkeitsbeziehungen zu bringen. Hätte der Prophet Elia jetzt angefangen, kein inneres Ja mehr zu den Wegen Gottes zu haben, dieweil er das Ende nicht erkannte, dann wäre es zu unheiligen Dingen in der Geschichte des Propheten gekommen. Nur deshalb, weil er zugleich auch ein göttliches, ein Gott übereinstimmendes Ja fand. Darum finden wir die gesegnete Geschichte in 1. Könige 17 wieder. Der Bach trocknete aus. Wofür? Damit Elia in neue Erfahrungen von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Macht, von Gottes Gnade geführt werde. Wenn in heutigen Tagen die Gläubigen in schwere Prüfungen gebracht und dort unterstellt werden, dann urteilt der oberflächliche, der laue, der glaubensschwache Christ, der Gotteswort nur meint zu erkennen, dass dies Gerichtserfahrungen des Herrn seien. Nun, solche Gerichtserfahrungen gibt es schon, dem Grundsatz nach aber greift Gott ein, um ganz neue Wege der tieferen Gemeinschaft mit dem Herrn zu erschließen. Der treue Herr möchte Wege weit, weit größerer Segnungen mit uns gehen. Aber Bergeshöhen erreichen wir nur, wenn wir die davorliegenden Täler durchschritten haben. Das wollen wir uns merken. Wir schauen aus der Ferne die gewaltigen Hügel von weit, weit her. Aber um sie zu erreichen, bedarf es, die Täler davor zu durchschreiten. Haben wir kein Ja, die tiefen Täler zu durchgehen, dann wird Gott uns versagen, auch die Bergeshöhen zu erklimmen, von wo aus wir Gott nahe, oft sehr nahe sein können. Die Herrlichkeit des Kreuzessieges trat erst hervor, nachdem die Leiden und der Tod des Herrn durchstanden waren und nicht zuvor. Und wir müssten sagen, soll das etwa heute anders sein als zur Zeit der alttestamentlichen und neutestamentlichen Glaubensmänner der Heiligen Schrift? Wir alle benötigen und brauchen irdische Quellen. Und der Herr weiß, dass wir sie bedürfen. Und dennoch lässt Gott oft die Austrocknung unseres Baches zu. Die Gewohnheit an materielle Dinge nimmt praktisch die Hoffnung der Glaubenserwartungen. Wenn Tod, Krankheit und Verluste in die Familie einbrechen und wenn solche Dinge kommen, dafür aber Hilfen und bestimmte Unterstützungen aufhören, versiegen Quellen. Und wir stehen gleichsam wie der Prophet am vertrockneten Bach, Krit. Darum wie gut in solchen Zeiten des Zusammenbruches unserer irdischen Hoffnungen dem lebendigen Gott unwandelbar zu vertrauen. Und zu seinem guten Willen und guten Wegen im Glauben Ja zu sagen. Unsere Trübsale werden von Gott meistens zugelassen und gebraucht, um uns die Quelle seiner persönlichen Liebe und uns Segnungen zu schenken, die wir zuvor nie kannten. Der Herr will uns damit reich machen. Möchten wir es darum im Glauben stärker erfassen, dass Gott in allen Lagen genug ist und es ihm nie an den nötigen Mitteln, die er dafür braucht, und an notwendigen Wegen fehlt. Seine göttliche Macht und seine göttliche Hilfe zu offenbaren, wenn seine Absichten bei uns erreicht sind. Gott vergaß seinen Propheten, seinen Knecht Elia nicht, als der Bach vertrocknet war. Der Herr gab ihm vielmehr Weisungen, neue Weisungen, die zu neuen Segnungen führen und Anlass geben sollten. die Art und Weise, aber wie der Herr für diesen Propheten sorgte, diente dazu, ihn auf dem Wege seines persönlichen Glaubens zu erhalten. Gottes Auftrag lautete: Mache dich auf und gehe nach Zarpat, das zu Zidon gehört, und bleibe da selbst. Und Gott fügt hinzu: Siehe, ich habe daselbst einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Genauso wie im Anfang am Bache Krit hin, so finden wir auch in dem nächsten Befehl des Herrn wieder drei ganz bemerkenswerte Worte, die sich hier wiederholen. Daselbst, geboten und versorgen. Diese drei Worte. Der Herr, der einstmals den Raben gebot jetzt einer Witwe. Der, für das da selbst den Bach Krit bestimmte, befahl dafür jetzt Zarpat. Und der die Lebenserhaltung damals den Raben übertrug, gab die Weisung dieser Frau in der Nähe Zidons. Die Umstände wurden verändert. Und dann lesen wir: Jesus Christus aber ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Bei solchen Geschehnissen verändert Gott nur die Umstände, aber er bleibt derselbe gestern wie heute. Um den neuen Auftrag, den der Prophet empfing, den Auftrag Gottes auszuführen, musste also Elia das Land der Verheißung Israels verlassen. Eine harte, harte Angelegenheit für ihn. Und er musste ersatzweise dafür in eine Stadt der Heiden gehen. Eine harte Sache. Und genau das erinnert uns an die Aussendung zur Zeit Jesu, jener 12, zuerst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel und erst danach zu den Heiden. Oder aber, wie es heißt, den Juden zuerst, als auch den Griechen. Manche Beispiele der Heiligen Schrift zeigen uns, dass, wenn Menschen oder Völker Gott und sein Wort verlassen, Gott sich in der Unumschränktheit seiner persönlichen Gnade solchen auch dort noch zuwendet, die bereit sind, ihr Herz seiner Gottesstimme zu öffnen, um von seiner Gnade Gebrauch zu machen. Als der Herr in Matthäus 15 sein Urteil, und zwar über die blinden Leiter der Blinden, ausgesprochen und das heuchlerische Herz des Volkes bloßgestellt hatte, da ging er in die Grenzen von Tyrus und Zidon, lesen wir, und brachte seine Gnade einem kananäischen Weib, die kein Anrecht darauf hatte. Sie war Heidin. Sie redete auch von Hündlein und solchen Sachen in der Beziehung zu sich selbst. Genau in dieses Gebiet wurde der Elia gesandt, weil Israel auf die züchtigende Hand des Herrn nicht Acht hatte, wurde der Prophet zu einem Weibe gesandt, welches, wie die Bibel sagt, entfremdet, dem Bürgerrecht Israel keine Hoffnung hatte und ohne Gott in dieser Welt war. Epheser 2, Vers 12. Wir kennen die Stelle. Das vollzog sich schattenhaft hier. Die Witwe sollte ihn versorgen. Und er wurde für ihn oder wurde für sie zum Kanal der Gnade Gottes. Rein prophetisch hat sich diese Geschichte an Israel erfüllt. Der Herr Jesus und wahrer Prophet wurde zu Israel gesandt, denn Gott hatte sich seines Volkes erbarmt. Dieser Witwe Israel. Durch das Opfer am Kreuz wurde der Herr für die Witwe Israel zum Kanal der Gnade Gottes. Aber für Elia war der geforderte Weg nach Zarpath hin eine harte Prüfung, eine sehr harte Sache, die wir ein klein wenig besehen müssen, um sie beurteilen zu können. Können wir deshalb überhaupt nachempfinden, was es dem Propheten bedeutete, dass er der Vater der Propheten des lebendigen Gottes das Land der Verheißung zu verlassen und in das Land der Heiden zu gehen hatte. Überdies war dieses Land jenes, welches die gottlose Isabel entstammte. Dort stammte die Isabel heraus, die doch den Baalsdienst in Israel eingeführt hatte und die Propheten Jehovas ermorden ließ. Nicht allein dies, auch Elia sollte gemäß ihrem Worte ermordet werden. Das hatte sie gesagt. Und ausgerechnet er, der große Prophet Jehovas, sollte in das Heimatland der Isabel gehen, um sich dort auch noch von einer Frau, einer Witwe versorgen zu lassen. Das müssen wir schon ein wenig besehen. Da steckt ganz sicher was drin. Im Blick auf den wahnwitzigen Stolz mancher Männer, hätte er, der Prophet, er die Witwe ernähren sollen. Dann wäre die Prüfung für den Propheten Elia nicht so hart gewesen. Aber Gott hatte das genau umgekehrt bestimmt. Wie sehr musste darum ein Aufenthalt in Zarpath auch seinem jüdischen Empfinden und seine Ernährung, denn er hatte nichts Unreines zu essen, auch wenn er im Heidenland sei, seine Ernährung von einem Weibe seiner Mannesehre doch entgegenzustehen. Was mochte das alles für ihn bedeuten? Gott demütigt den Propheten, er schickt ihn in die Täler, in die Tiefen, weil er ansonsten keinen Zugang zu den Höhen erhält. Und genau das war der Weg des Herrn mit dem Manne Gottes. So lesen wir es, nicht anders und schon gar nicht umgekehrt. Die Ernährung durch Raben betraf seine äußere Ehre. Die Ernährung durch eine Witwe in der Hungersnot betraf seine innere Ehre. Nun, die äußere Ehre war nicht so schlimm. Er war einsam, ganz allein, an einem öden Ort, an einem Bache Kret. Aber die innere Ehre erfuhren die umstehenden Menschen um ihn, dem Manne Gottes aus Juda. Und das war für ihn wirklich ein schwerer Schlag. Damit trat praktisch eine sehr harte Entscheidung an das Herz des Elia heran. Macht dieser Prophet Einwendungen? Niemals. Wir hören kein Sterbenswörtlein. Es kommt überhaupt keinerlei Gegenrede über seine Lippen. Denn Gott hatte geredet. Und er macht sich auf und geht ohne zu murren. Der problemlose Gehorsam bewies, dass er in Verbindung mit und vor dem Gott Israels stand. Das erste Kennzeichen eines Gläubigen auch heute ist, dem Willen seines Herrn ganz und gar unterworfen zu sein. Und wo das nicht stimmt, stimmen 100 andere Dinge auch nicht. Das geredet, ohne Prophet zu sein. Jetzt kommt die Frage an uns, tragen wir dieses Kennzeichen? Wir dürfen nicht Ja sagen, wenn es gar nicht wahr ist. Davor möchte ich warnen. Und wenn wir kein Ja haben, dann haben wir uns einer gottgemäßen Veränderung zu unterstellen, oder wir bleiben fruchtlos oder fruchtarm. Der Prophet wurde fruchtbar durch seine bedingungslose Unterstellung nicht allein gegenüber Gott, sondern auch gegenüber Menschen und auch gegenüber Raben. Sicherlich ist der Weg des Gehorsams kein leichter Weg. Das wissen wir selber. Er erfordert beständige Selbstverleugnung. Er fordert beständige Überwindung, ein Angespanntsein unserer ganzen Energie und Kraft. Ein Angespanntsein unseres Verhältnisses mit dem lebendigen Gott. Und wir können überhaupt nur gehen im Willen Gottes, wenn unser Glaube auf Gott ruht und zugleich auch Herz Gewissen und Wandel mit seinem Wort und Willen völlig übereinstimmen. Und ist's nur ein Punkt der genannten Dinge, Glaube oder Herz, Gewissen und Wandel, wenn's nur in einem Punkt fehlt, haben wir kein Gelingen. Und das will der Herr uns heute lehren, dass wir tadellos vor ihm gefunden werden sollen, damit wir der Segnungen Gottes teilhaftig werden. Aber wie köstlich ist des Elia-Glaube, von dem wir hier lesen können? Sollten wir davon nicht lernen können? Ich meine, ja. Weshalb ist eigentlich so viel, viel Schwäche in uns? Schwäche, die nicht Gott gebrauchen kann, sondern in der Beziehung, wo es heißt, seid stark in dem Herrn. Und da hinein rede ich. Warum ist so viel, viel Schwäche in den Gläubigen heute, die in den Dingen mit dem Herrn gar nicht sein sollten? Ist es nicht, weil wir lieber unseren eigenen Willen, unsere eigenen Gedanken als den Willen und die Gedanken des Herrn tun und tun wollen? Wir würden sie nicht tun, wenn wir es nicht wollten. Wir wollten's nicht, wenn wir sie nicht lieb hätten. Das ist der Ausgangspunkt, der unseren Glauben von dem des Elia wesenhaft unterscheidet. Gehorsam, Kraft und Segen gehen im Glaubenswandel gleich Hände haltenden Geschwistern eng zusammen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass ich in der Kraft Gottes, im Segen Gottes, im Wandel gefunden werde, ohne dass ich den notwendigen Glauben dafür habe. Aber unsere Überlegungen und unsere Gedanken und unser Besserwissen machen uns oft zu unnützen Knechten, im Gegenteil hier, wie wir das bei dem Propheten Elia sehen. Die Frucht des Elia ist eine köstliche, ist eine Absicht Gottes, die der Herr auch an uns schaffen will. Der Herr will nicht in der Gleichheit, dass wir herauflaufen in den Taunus, um uns dort oben in die Einsamkeit niederzulassen und dort auf Raben zu warten, bis die Brot und Fleisch brächten. Das ist nicht der Wille Gottes heute. Sondern diese Bilder sind uns geschenkt, damit wir lernen, in den Lebensbeziehungen, in die der Herr uns gestellt hat, mit gleichem Glauben vor Gott und mit der gleichen Art und Weise vor dem lebendigen und mächtigen Gott zu stehen. Darauf kommt es an. Aber der Wille des Herrn wird uns praktisch in dem Glaubensverhalten des Propheten Elia vorgestellt. Und zwar, ihm nachzuahmen. Und für uns ist nun die große Frage, ob der Herr Jesus uns in einem solchen, ich darf noch weiter sagen, in diesem Glauben des Elia finden wird. Er möchte es in Gnaden schenken, damit ihm Ehre zuteil werde. Amen.